ARD.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Thomas, aber für mich ist eine der schlimmsten Sachen im Sommer, wenn ich abends lüften will und es ist draußen immer noch viel zu heiß. Also kein Lüftchen und da ist definitiv die schlaflose Nacht schon vorprogrammiert.
Ja, das kenne ich und wir haben im Schlafzimmer sogar so einen Multifunktionswecker mit Temperaturanzeige. Oh. Und wenn der dann schon sagt, ja, wir haben 25,4 Grad, dann wissen wir, das wird keine gute Nacht werden. War jetzt in diesem Jahr allerdings Gott sei Dank erst 3-4 Mal überhaupt der Fall. Aber das Wetter ist schon teilweise ziemlich, die einen sagen extrem, die anderen sagen abwechslungsreich. Mal viel zu heiß, mal viel zu nass. Und wir haben ja noch einiges vor uns in diesem Sommer.
Das stimmt. Und ich finde, es fühlt sich irgendwie nicht mehr wie eine Ausnahme an, sondern irgendwie wie das neue Normal. Und trotzdem ist irgendwie die Art, wie wir in den Medien über Hitze sprechen, oft widersprüchlich, finde ich.
Ja, stimmt. Ich sehe dann im Fernsehen Menschen im Freibad, Kinder mit Eis, Sonnenuntergänge in den schönsten Goldtönen. Und dann kommen wieder knallblutrote Hitzewarnungsbilder in der Wettervorhersage und Warnungen für den Südwesten, da wohnen wir ja gerade, mit dem Hinweis, dass ältere Menschen besonders gefährdet sind. Dafür fühle ich mich schon angesprochen. Ja, das ist halt so, die einen freuen sich und die anderen haben schon fast so etwas wie Panik. Und ich kann bei mir selbst bemerken, dass das tatsächlich so ein bisschen von, ach wie schön, jetzt ist endlich der Sommer da, so jetzt noch so ein paar Tage und ich weiß auch nicht mehr, wie ich das aushalten soll, sich wandeln kann. Das stimmt, ja.
Und genau deswegen ist es ja irgendwie so schwierig, wie berichtet man darüber? Weil Hitze ist irgendwie nicht sichtbar, sie breitet sich langsam aus und ist ja für jede Person total anders spürbar, was du gerade gesagt hast. Aber sie ist ja da.
Ja, und das Medienecho darauf ist ja auch entsprechend vielstimmig, gespalten könnte man auch sagen. Die einen werfen den Medien vor, sie würden das Thema verharmlosen. Die anderen finden, jetzt übertreiben sie es aber mal wieder gewaltig. Immer diese Alarmmeldungen, immer diese schlimmen Bilder. Tja,
Total. Und genau da ist ja eigentlich die Herausforderung. Also wie schafft man es, über Hitze so zu berichten, dass halt die Dringlichkeit deutlich wird, ohne aber in Panikmache zu verfallen?
Ja, und ohne dass auch gleich jeden Sommer die Welt untergeht. Es geht ja nicht darum, alle Freude am Eis, am Badesee oder auch am schönen Wetter, kann man ja auch mal so nennen, zu vergällen, sondern es geht darum, eine Sprache journalistisch gesehen und Bilder zu finden, die die Lage gerecht beschreiben.
Und was das Ganze dann ja noch schwieriger macht, Hitze betrifft ja nicht alle gleich. Wer in einer schlecht gedämmten Wohnung wohnt, wer auf Pflege angewiesen ist, wer draußen arbeiten muss, für einige kann das dann ja sogar echt lebensbedrohlich werden.
Ja, und trotzdem in den öffentlichen Wahrnehmungen hat Hitze oft noch dieses harmlose, ja, Summer in the City, ne? Ein bisschen warmer wird's halt schon mal werden, aber gut, diesen Sommercharakter eben. Dabei gibt es längst Bilder, die zeigen, wie ernst die Lage auch sein kann. Waldbrände aller Orten, ausgetrocknete Flüsse, Temperaturen, auch in der Nacht, über 25 Grad. Oh ja, davon kann ich ein Lied singen. Aber vielleicht ist es eher doch die Frage, wie oft sehen wir diese Bilder? Wo kommen diese Bilder eigentlich auch her? Ich meine, wenn das jetzt in Kalifornien so ist, ist das schade für Kalifornien, aber betrifft mich das dann eigentlich wirklich? Oder rauschen diese Bilder dann letztlich an uns auch irgendwie? Wir sind ja dann auch abgestumpft, einfach vorbei.
Genau deshalb fragen wir uns heute, wie reden wir über Hitze und Klima, ohne zu verharmlosen, ohne zu dramatisieren, aber so, dass es eben wirklich ankommt. Ich bin Katja Hackmann.
Und ich heiße Thomas Biemesdörfer. Über dieses Thema sprechen wir heute mit Imke Hoppe. Sie lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität in München als Professorin unter anderem Wissenschaftskommunikation und kann uns vielleicht erklären, wie wir über Klima, Klimawandel so sprechen können, dass alle auch mitkommen. Einen schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wir haben ja jetzt schon einige heiße Hitzetage, würde ich sogar sagen, hinter uns. Tage über 30 Grad. Wie nehmen Sie denn die Berichterstattung über diese Hitzeepisoden in diesem Sommer bis jetzt wahr?
Also die Berichterstattung trifft uns natürlich mitten in Zeiten einer gesellschaftlichen Multikrise, die eigentlich sehr stark eben von anderen Themen geprägt ist. Wir haben den Ukraine-Krieg, die Politik in den USA, Sicherheitspolitik in Europa und insgesamt kann man doch beobachten, dass der Klimawandel sehr stark von der Medienagenda gerutscht ist. Dabei gehören eben diese Hitzewellen, genau wie Sie das beschrieben haben, zur Gruppe dieser Extremwetterereignisse, die weltweit, das sehen wir immer wieder in Inhaltsanalysestudien, Treiber von Medienaufmerksamkeit sind und sehr punktuell die Medienaufmerksamkeit auf dieses Thema Klimawandel eben auch lenken und sind damit eben auch so ein ganz typisches Beispiel für den Issue-Attention-Cycle, sprich so Themenaufmerksamkeitszyklen. Und das ist in diesem Sommer auch ganz klassisch so gewesen. Sobald die Hitzewelle eben angekündigt wird, gibt es einen ganz hohen Peak in der Aufmerksamkeit und der ist unglaublich schnell wieder verschwunden, wenn die kühleren Temperaturen wiederkommen. Mhm. Und Sie haben es jetzt gerade schon so angesprochen, wie ist es denn mit der Publikumswahrnehmung? Wie ist es für die Menschen, die diese Berichterstattung wahrnehmen, interpretieren für sich? Und da sehen wir in unseren Studien tatsächlich das, was Sie auch beschrieben haben. Wir sehen zum einen eine ganz hohe Besorgnis und beispielsweise in der Studie, die ich 2022 gemacht habe, hat man schon sehr deutlich gesehen bei den Hitzewellen und Dürren, dass Menschen sehr viel stärker den Klimawandel als hier und jetzt bei uns, bei mir, bei meiner Familie, bei meinen nächsten Verwandten wahrnehmen. Also das heißt, es gibt so eine ganz starke Distanzreduktion, wo das Thema sonst sehr abstrakt ist und andere Menschen irgendwo in anderen Ländern betrifft, merken wir schlagartig, wir hier bei uns sind betroffen.
Sie beschreiben ja eigentlich da gerade ganz klassische Phänomene des Journalismus. Zum einen sagt man ganz flapsig, es wird jeden Tag eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Das heißt, mal ist es der Klimawandel, mal ist es dann, was weiß ich, die Wahl zum Bundesverfassungsgericht, dann ist es wieder ein gestörtes Sommerinterview und so weiter und so weiter. Und auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, je mehr man persönlich betroffen ist, desto größer ist die Aufmerksamkeit. Also eigentlich ganz normale Abläufe.
Ja, das ist völlig richtig. Das sind normale journalistische Arbeitsroutinen. Ich denke aber, dass man tatsächlich ein bisschen sensibler damit umgehen müsste. Zum einen, weil es tatsächlich diese Ermüdungserscheinungen gibt. Das heißt, wenn wir diese Clusterung von Medienberichterstattung sehen können, sagen Menschen insbesondere, die dem Klimawandel nicht so eine hohe Priorität zuschreiben, das kann ich jetzt wirklich nicht mehr hören. Und da kann man schon noch mal kritisch gucken, welche Muster der Berichterstattung sind es denn, die möglicherweise bei Menschen, die dem Thema keine hohe Priorität zuschreiben, aber den Klimawandel dennoch wichtig finden. Das heißt sozusagen eher so in die Mitte gehören, jetzt gar nicht zu den Leugnerinnen und Leugnern. Wie kann man die stärker abholen? Und da sehen wir in unseren Studien schon, dass man beispielsweise ein bisschen aufpassen muss mit sehr, sehr sich wiederholenden Mustern. Ne? Also der heißeste Tag des Jahres, wieder ein Temperaturrekord gebrochen, sondern möglicherweise tatsächlich an den Stellen schon mal ein bisschen tiefer einsteigen könnte, in Themen, die Menschen in solchen Situationen oder in der Situation sehr stark beschäftigen, aber eben auch vielleicht so ein bisschen tiefer einsteigen in diese Frage der Anpassung. Also wie können wir uns eben systematisch besser auf solche Extremwetterereignisse anpassen, vorbereiten?
Das ist ein total spannender Punkt, den Sie gerade erwähnt haben, diese Ermüdungserscheinung. Wenn wir über Klima, wenn wir über Hitze sprechen, können Sie, Sie haben es jetzt schon mal kurz angerissen, noch mal ganz konkret sagen, was können wir machen, damit eben diese Ermüdungserscheinung eben nicht auftritt?
Also ein Patentrezept habe ich auch nicht. Das heißt, wir haben uns ja erstmal in unseren Studien jetzt angeschaut, welche Faktoren nennen Menschen, die zu diesen Ermüdungserscheinungen führen. Und es ist zum Beispiel, dass es sozusagen sehr stark immer wieder diese gleichen Berichterstattungsmuster und Metaphern gibt und man sozusagen versuchen könnte, gleich sozusagen stärker einzusteigen in die Komplexität dieser Themen. Also beispielsweise kann man sich mal genauer angucken. Wir haben schon gehört, es gibt ja die Attributionsforschung, ne, die jetzt sozusagen sehr viel präziser sagen kann, was hat diese Hitzewelle jetzt mit dem Klimawandel zu tun. Das heißt, man kann sich genauer angucken, wie wird das berechnet, wie viel heißer wird es denn wirklich werden, welche Modellrechnungen sitzen dahinter, für welche Regionen sieht es wie aus, wie arbeitet die Wissenschaft eigentlich dahinter, die sowas machen kann. Aber wir sehen eben auch, dass Menschen sich anwendungsorientiertere Informationen wünschen, zum Beispiel, wenn wir drüber sprechen, was heißt das mit der Ernährungssicherheit, wenn wir immer mehr solche Hitzewellen haben, was bedeutet das für unser Grundwasser, wenn parallel dazu auftretende Dürren stärker auftreten, ne? Also sozusagen tatsächlich so ein bisschen mehr Tiefe, glaube ich, wenn es diese Aufmerksamkeitsfenster für das Thema gibt, würden an vielen Stellen, glaube ich, auf offene Ohren treffen.
Auf der anderen Seite habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, dass doch auch in dieser Berichterstattung, wenn man das auch ein bisschen so macht, wie Sie es eben vorschlagen, immer noch der erhobene Zeigefinger mitschwingt im wahrsten Sinne des Wortes. Das soll heißen, ihr müsst jetzt aber wirklich das Thema verdammt nochmal ernst nehmen und wenn nicht, dann. Also es wird immer auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, doch Panik gemacht, oder?
Naja, was heißt Panik gemacht? Ich fürchte halt, es ist Grund zur Panik. Nicht zur Panik, aber zumindest sozusagen, um das wirklich, wirklich ernst zu nehmen und auch substanziell ernst zu nehmen. Was beispielsweise die Hitzeaktionspläne angeht, die sind aus meiner Sicht öffentlich noch relativ wenig diskutiert, wie weit denn der Fortschritt ist. Wir wissen das ja jetzt seit einigen Jahren, dass das wichtig wäre, gerade auch Antworten innerhalb von Organisationen zu geben. Also wie geht man in Schulen, in Kindertagesstätten, in Kindergärten, aber auch eben in Wirtschaftsunternehmen, in Baubranchen und so weiter mit Hitzeschutz um. Das heißt, damit müssen wir einfach rechnen, dass das in Zukunft noch stärker auf uns treffen wird und wir uns da einfach noch systematischer vorbereiten müssen und diese öffentliche Debatte sozusagen noch mal stärker eigentlich gucken müsste, wo sind die Gaps, also wo sind die Lücken, wo eben noch nicht viel Vorbereitung passiert.
Was ich mich jetzt frage, Sie sagen, wichtig ist bei Klimaberichterstattung eben nicht immer nur punktuell dann über das Problem berichten, sondern eben auch komplexer, hintergründiger, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, berichten. Aber besteht da dann nicht auch die Gefahr, Menschen nicht mitzunehmen bei der Berichterstattung?
Ja, das besteht sicherlich. Aber wir müssen ja schon davon ausgehen, dass wir eine sehr stark selektive Mediennutzung haben. Das heißt, Menschen, die sich einen Special zu Hitze und Europa oder Hitze und Städte anschauen, die haben ein Themeninteresse. Davon kann man erstmal ausgehen. Das heißt, da muss man vielleicht auch noch ein bisschen entscheiden. Ist es jetzt sozusagen im Rahmen von einer sehr allgemeinen Besprechung des Themas oder geht es jetzt wirklich darum, mit einigen Formaten auch stärker in die Tiefe zu gehen, was sehr viel diskutiert ist, ist die Rolle der Wettermoderation. Ne? Tatsächlich, da kann ich Ihnen recht geben, da gibt es sicherlich immer Menschen, die sagen, ich will einfach nur den Wetterbericht hören und ich möchte nicht diese Rahmung zum Klima, weil das weiß ich schon, das wurde sehr, sehr oft gesagt und da gibt es sozusagen diese Ermüdungserscheinung, ne? Gerade bei Menschen, die diese Priorisierung eben nicht so sehen.
Es gibt ja eine Umfrage, die fand ich sehr interessant, die hat die Europäische Union durchführen lassen und zwar im Rahmen der angestrebten Klimaneutralität wollten die Leute in Brüssel mal wissen, wie gut fühlt sich eigentlich die europäische Bevölkerung über dieses Thema informiert. Und da kam raus, dass knapp 50% der Befragten, also überall in der Europäischen Union, angegeben haben, sie fühlten sich von den Medien zu diesem Thema nur sehr unzulänglich informiert. Und in den sozialen Medien wäre vollkommen unklar, was seriös sei und was Panikmache oder was Klimaleugnung und was auch immer. Also das ist da einfach ein weites Feld, wo man überhaupt nicht mehr wüsste, woran man ist. Das ist doch eigentlich jetzt mal unbeschadet, wo man steht, ein ziemliches Alarmsignal für unseren Job.
Also ich kann bestätigen, auch in den Umfragen, die ich und wir in meinem Team gemacht haben, sehen wir, dass das Interesse für Klimaberichterstattung groß ist und Menschen sich wirklich mehr Informationen wünschen. Es gibt diesen Themenverdruss gleichermaßen, das muss man dazu sagen. Der hängt aber aus meiner Sicht sehr viel mit gesellschaftlicher Stagnation auf allen Ebenen statt. Das heißt, das hat einen ganz großen Überlapp auch mit Politikverdrossenheit und mit dem Gefühl, ich kann und ich will das nicht mehr ertragen, immer wieder zu hören. Wir wollen, wir können, wir müssen, sondern sozusagen ein ganz großes Bedürfnis, entweder besser zu verstehen, wo die Probleme wirklich begraben liegen und besser zu verstehen, warum geht es nicht weiter und was müssen wir tun, damit es besser weitergeht, auch im Bereich Extremwetterkommunikation. Das heißt, ich denke schon, dass es dieses große Interesse gibt und dass man Medienschaffenden eher mehr Mut machen müsste, davon auszugehen, dass große Teile ihres Publikums, nicht alle, aber große Teile des Publikums dieses Interesse haben und genauer wissen wollen, was können wir tun, wie können wir vorankommen, woran hakt's?
Ich würde gerne noch mal kurz darauf eingehen. Wir hatten es vorhin auch schon mal kurz in unserer Einleitung, die Bilder, die auch dann im Wetterbericht verwendet werden, suggeriert nicht einfach nur, es wird morgen 30 Grad oder es wird morgen 20 Grad, sondern da schwingt ja immer schon ein bisschen was mit. Warum ist es denn so entscheidend, welche Bilder ich für diese Berichterstattung über Wetter nutze?
Ja, sehr gut, dass Sie das ansprechen. Also Bilder haben natürlich das Potenzial, uns auch emotional ganz anders abzuholen. Das heißt, auch wenn wir lesen, erneute Hitzewelle fordert Todesopfer und wir sehen dann ein Bild von Menschen im Park, die sich abkühlen, denkt man, ach, so leicht und so gut geht es ja eigentlich. Das heißt, Bilder haben natürlich eine unglaubliche Macht, auf unsere interne Konnotationen zu wirken, die wir mit Hitzewellen erstmal in Verbindung bringen. Das heißt, wir assoziieren dann möglicherweise erstmal, okay, wie können wir uns das denn richtig gut gehen lassen und denken möglicherweise erstmal nicht an zum Beispiel viele vulnerable Gruppen, die unisolierte Wohnungen haben, die in Wohnblocks in großen Städten wohnen, an ältere Menschen, an Pflegeheime und so weiter. Das heißt, wir wecken damit für das öffentliche Bewusstsein Konnotationen und sogenannte Framings, die sozusagen die in den Blick rücken, die mit der Hitze kein Problem haben, die gesund sind, die fit sind und die das Beste draus machen können und nimmt eben gerade nicht in den Blick, dass damit eben gerade für vulnerable Gruppen auch ganz, ganz hohe Risiken einhergehen. Ne?
Ich gehöre ja einer Generation an, für die im Sommer 25 Grad im Schatten und in meiner Jugend schon ziemlich warm waren. Und auch wenn ich jetzt so alt bin, dass mir diese Hitzewellen gesundheitlich tatsächlich auch ein bisschen zu schaffen machen, kriege ich dieses Urgefühl, ach, endlich ist mal wieder Sommer, aus mir nicht raus. Also wir sind ja in uns vielleicht tatsächlich auch einfach sehr gespalten, was das Thema angeht, jeder für sich.
Ja, das hängt sicherlich auch sozusagen immer mit den individuellen Belastungsfaktoren zusammen und wie hart es jemanden tatsächlich trifft. Also ob man sozusagen relativ gute Coping-Strategien entwickeln kann, weil man gerade keinen Stress hat, weil man gerade kein kleines Baby hat, weil man gerade keine pflegebedürftigen Angehörigen hat und so weiter. Das kann immer gut sein, dass man sich auch über warmes Wetter freut. Das glaube ich, es ist sicherlich so.
Ich hätte noch eine abschließende Frage an Sie. Früher gab es ja immer so Themen, die man auf Partys oder ich sag jetzt auch mal so im Smalltalk ausgeschlossen hat, die man besser nicht ansprechen sollte. Dazu gehörte das Thema Politik und dazu gehörte das Thema Religion, übrigens auch auf Familienfeiern. Und es wurde immer so gesagt, Wetter ist das perfekte Smalltalk-Thema. Ist Wetter wirklich noch ein Smalltalk-Thema oder ist das nicht eigentlich auch schon politisch?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Gerade wenn es natürlich Extremwetterereignisse sind, kann es sehr schnell politisch werden, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt sozusagen nur meine persönliche Erfahrung. Man merkt dabei, finde ich, sehr schnell, dass viele Menschen besorgt sind über diese Entwicklung. Also politisch ja, aber vielleicht auch ein Gelegenheitsfenster sozusagen, um wieder mit Menschen darüber ins Gespräch kommen zu können und festzustellen, dass es viele besorgt. Dass viele Menschen beispielsweise dann erzählen, oh, ich habe Familie in Athen und da haben wir es hier noch so gut. Und sozusagen das sozusagen als Anlasspunkt zu nehmen, um sich darüber auszutauschen. Ne? Das ist sicherlich sozusagen aber ein sensibles Thema für viele Menschen. Und da gebe ich Ihnen völlig recht. Manche scheuen das sicherlich auch, dieses Fass dann sozusagen jetzt aufzumachen.
Meine letzte Frage ist eine sehr praktische für den Journalismus in Gänze. Haben Sie einen Satz für uns, wie wir es besser machen könnten in Zukunft?
Mehr Tiefe wagen.
Das ist doch ein schöner Satz. Mehr Tiefe wagen. Wir nehmen auf jeden Fall mit, so schlecht machen wir es noch nicht. Und das Interesse an Klimaberichterstattung ist auf jeden Fall da und ist hoch. Und jetzt heißt es nur noch ein bisschen nachsteuern.
Und durch den Sommer kommen.
Und durch den Sommer kommen. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren, Frau Hoppe.
Medien, cross und quer. Der Podcast.